einzelne Reaktionen. Wenn nicht, dann nehmen Sie dieses Reiseziel unbedingt auf Ihre Liste der Dinge, die Sie noch tun wollen und sollen, bevor es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geht. Israel ist ein wunderschönes Land, landschaftlich ungemein vielfältig. Vom hohen Norden, wo man auf dem Gebirge des Hermon skifahren kann, und dann über das wunderschöne Galiläa und dem See Genezareth, am Jordan entlang nach Süden, zum tiefsten Landpunkt der Erde, minus 428 Meter unter dem Meer. Dann weiter durch die Wüste, die an vielen Stellen durch ausgeklügelte Bewässerungstechnik schon vielfach zum Blühen gebracht wurde und landschaftlich genutzt wird. Bis ans Südende nach Eilat mit seinen traumhaften Unterwasserwelten. Oder parallel von Nord nach Süd entlang der Mittelmeerküste an traumhaften Sandstränden und quirligen Städten vorbei mit ihren Hotspots. Oder hinauf ins judäische Gebirge auf 800 Meter Höhe mit seiner stolzen und wunderschönen Stadt Jerusalem, Zeuge jahrtausendealter Kulturen. Israel, ein Land mit ungemeiner Vielfalt an Kulturen und einer enormen Geschichtsträchtigkeit und mit Menschen aus allen Nationen und Religionen der Erde. Israel ist ein wohlhabendes Land und die Menschen haben einen Lebensstandard, der sich durchaus sehen lassen kann. Israel ist ein viel beachtetes und ein geachtetes Land in vielen Bereichen, wie zum Beispiel in der Land- und Wasserwirtschaft, in der Medizin, in der Informationstechnologie und ja auch in der Militärtechnologie ist es weltweit führend und beachtet. Und Israel ist ein freies Land, als eine der wenigen, wenn nicht die einzige, echten Demokratien im Nahen Osten. Ich kenne bislang niemanden, der einmal in Israel war und nicht in irgendeiner Weise eine Faszination gespürt und erlebt hat, die von diesem Land einfach ausgeht. Und das beileibe nicht nur in religiöser Hinsicht. Als Christen glauben wir, dass das Volk Gottes Bundesvolk ist. Das Volk Israel, von ihm auserwählt, und mit ihm hat Gott sich in ganz besonderer Weise verbunden. Und Gottes Geschichte mit seinem Volk, wie wir sie in der Bibel lesen und bezeugt haben, es ist eine Geschichte von sehr vielen Höhen und Tiefen, von viel Miteinander und Gegeneinander, von erwiderter und unerwiderter Liebe, von Zeiten großartiger Beziehung wie auch von Ablehnung und Ignoranz, als die Menschen die Beziehung zu Gott aufgekündigt und sich eigene Götter geschaffen haben. Eine Geschichte von Wohlstand und Armut, von großartigen nationalen Glanzzeiten, wie auch von Zerstörung und Katastrophen bis hin zur drohenden Auslöschung. Aber liebe Gemeinde, es ist immer eine Geschichte, in der Gott für sein Volk und für seine Menschen da ist. Von ihnen gewollt oder nicht. Unser Predigttext entstand zu einer Zeit, in der das Volk Israel ganz andere Zeiten erlebt hat als heute, nämlich als das Land am Boden lag. Die großartigen Zeiten eines David und Salomos waren längst vergangen und von seinen Herrlichkeiten war weit und breit nichts zu sehen. Die Worte unseres Predigttextes haben die Menschen sich auch später, als das Volk für lange Jahrhunderte über die Erde verstreut war, immer einander zugesagt, als Trost und Hoffnung, bis das Volk Israel dann endlich 1948 die Nation wurde, wie wir sie heute kennen. Unser Predigttext, das sind Worte aus dem Jesaja-Brief aus dem 61. Kapitel, die Gott seinen Propheten verkündigen lässt. Nach dem Ende des babylonischen Exils. Krieg war über das Land gekommen, als Gericht Gottes über die Schuld seines Volkes, in dem damals Gottes sittliche und moralische Vorgaben nichts mehr galten, in dem Unrecht, soziale Missstände, Götzendienst und rücksichtsloser Umgang miteinander eingezogen war, Arroganz der Macht und Selbstherrlichkeit der Herrschenden. Da hat Gott zugelassen, dass man einen Krieg verloren hat. Das Land wurde komplett zerstört und große Teile der Menschen wurden in Gefangenschaft weggeführt. Nun, nach langen Jahren in der Fremde muss das Volk Israel die mühsame und ernüchternde Erfahrung der Rückkehr in die Heimat der Vorfahren machen. Ja, die siegreichen Perser ließen alle verschleppten Volksgruppen wieder in ihre Heimatländer ziehen. Aber was heißt Heimatländer? Was man dort vorfand, war mehr als frustrierend. Stellen wir uns die Bilder heute der zerbombten Städte in Syrien vor. Nur noch Ruinen und Asche, Tod und Verderben waren übrig geblieben. Und keine internationale Geberkonferenz war da, um zu helfen. Nein, die Wiederbewohnbarmachung Jerusalems, die Reorganisation des gesellschaftlichen und religiösen Lebens, der Aufbau des Landes, das stand als übermächtige Aufgabe vor den Menschen. Und in diese frustrierende Situation hinein lässt Gott seinen Propheten Jesaja verkündigen: Der Geist Gottes ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Völkern und ihre Nachkommen unter den Nationen, dass wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Ich freue mich in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Samen im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. Herr, segne du dein Wort an uns allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wie klingen diese Worte in unseren Ohren? Hätten wir angesichts der geschilderten Umstände nicht vielleicht mahnende oder drohende Worte erwarten können, die Gott seinem Volk mitgibt, so nach dem Motto: Ich hoffe, ihr habt aus eurem Ungehorsam und eurem Versagen und aus eurer Geschichte gelernt. Schaut, dass ihr es jetzt besser macht, liebes Volk Israel. Nein, wir hören eine ganz andere Botschaft. Wir hören, wie Gott die Menschen wahrnimmt. Ja, er nimmt sie wahr. Die Elenden, die alles verloren haben in diesem Krieg, diejenigen, die zerbrochene Herzen haben, die traumatisiert sind, ob dem, was sie erleben mussten, die Gefangenen, denen die Selbstbestimmung und Lebenswürde abgesprochen wurde in der Haft, die in ihrer Verzweiflung Gebundenen, die einfach keine Kraft mehr haben, die Trauernden, die geliebte Menschen im Krieg verloren haben. All denen wird gesagt: Ihr sollt getröstet werden. Ihr sollt wieder frei und ledig werden, unabhängig und selbstbestimmt. Euch soll Kraft und Stärkung, Hilfe und Motivation zuteil werden, denn ich, euer Gott, will euch wieder gnädig sein. Ich will mit euch neu anfangen. Ich will euch Zukunft geben und Perspektiven. Es soll wieder gelacht und gefeiert werden in diesem Land und in eurem Leben. Mit mächtigen Bildern entwickelt der Prophet eine Zukunft für sein Volk und für die an Leib und Seele verwundeten Menschen. Eine Zukunft, die geprägt sein soll von innerem und äußerem Frieden, von Aufbruch in eine neue Zeit, von einem Miteinander und einem guten Leben. Das Land soll wieder aufgebaut werden und in neuem Glanz erstrahlen. Sein Volk soll wieder respektiert und geachtet werden. Und die anderen Völker sollen staunen, wie Gott es mit ihnen macht, sollen seinen Segen erkennen. Gott will das Beste für sie und seine Menschen und vor allem will er mit ihnen in Gemeinschaft leben, will ihnen Leitung und Hilfe Schutz und Segen sein. Es sind wunderschöne Worte, die uns tief in das Herz des Gottes Israels blicken lassen. Es sind Verheißungen, die die Menschen damals ermutigt und aufgebaut haben. Sie sind wieder ans Werk gegangen, haben den Neuanfang bewältigt und ihr Land aufgebaut. Wir können die Geschichten dazu in der Bibel lesen. Ja, und viele sagen, die endgültige Erfüllung dieser Verheißung für das Volk Israel als Nation sei eben mit der Staatsgründung und dem Aufbau des modernen Israels seit 1948 eingetreten. Und in der Tat gibt es vieles, was man hierfür als Beleg heranführen könnte. Liebe Gemeinde, wir können an der Geschichte des Volkes Israels vieles lernen über das Handeln Gottes und seine Treue. Gott handelt in dieser Welt. Und wir dürfen ermutigt sein, auch für große Dinge zu beten, die die Politik und unser Land und auch die Lage in der Welt betreffen. Aber dann ist etwas geschehen, das unseren Blick von der großen internationalen Weltpolitik wieder hereinholen will in unser kleines und ganz persönliches Leben. Denn die Worte unseres Predigttextes wurden noch einmal gesprochen. Und zwar in einer sehr besonderen Situation. Ungefähr im Jahre 30 nach Christus hörte man diese Worte nochmals in Israel. Da hat ein junger Mann, der mit seinen Gefährten als Wanderprediger umherzog, aufsehenerregende Worte gesprochen. Von Gott und dessen Reich, das herbeigekommen sei, davon, dass Menschen neu werden können und wahres Leben möglich ist. Der kannte sich hervorragend in den alten Schriften des Volkes Israel aus. Er hatte sie als Jugendlicher studiert, wir haben es in der Schriftlesung gehört. Und er hat seine Lehrer in Staunen versetzt. Und dazu hat er aufsehenerregende Taten vollbracht. Menschen haben gespürt, hier ist jemand ganz Besonderes. Und bei seinem ersten Auftritt in der Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth hat Jesus genau mit diesen Worten gesprochen. Wir lesen bei Lukas 4. Und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Hören wir gut zu, liebe Gemeinde, denn Jesus hat nicht alle 10 Verse unseres Predigttextes zitiert, sondern nur die ersten beiden Verse. Und mit diesen Worten des Jesaja lässt er die Menschen wissen, wer er ist, was er möchte und worum es ihm geht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Mit diesen Worten stellt sich Jesus vor. Das ist seine Botschaft, das ist sein Selbstverständnis. Neuanfang ist möglich. Wissen wir, was ein Gnadenjahr ist? Den alten Gesetzen Israels war festgelegt, jedes 50. Jahr nach dem 7. von 7 Sabbatjahren, also jeweils nach 49 Jahren, da sollten die Israeliten ihren untergebenen Volksangehörigen einen vollständigen Schuldenerlass gewähren, ihnen ihr Erbland zurückgeben und die Schuldsklaverei auflösen. Neubeginn ermöglichen. Menschen, die gebunden waren in Schulden, in was auch immer, sie sollten frei und ledig werden. Sie sollten neu beginnen dürfen. Alte Lasten abgeben, frei werden. Darauf bezieht sich Jesus. Und die Menschen hören ihn und wundern sich und sind betroffen. Hier wird der große Gottes Jesaja, der in der Nation dachte, plötzlich ganz persönlich und greifbar. Und sie verfolgen seinen Werdegang und sie erleben seine Vollmacht. Viele erfahren die Wahrheit dieser Worte des Heils von Jesus ganz persönlich. Sie erfahren Trost und Ermutigung, nachdem sie ihm begegnet sind. Vielen geht ein Licht auf, wenn sie ihm zuhören. Viele werden heil an Leib und Seele durch die Gemeinschaft mit ihm. Viele erfahren Orientierung und Klarheit für ihr Leben. Viele finden neue Perspektiven heraus aus persönlicher Not und Frustration. Einer findet heraus aus der Sackgasse seines Lebens, nachdem er mit Jesus zu Abend gegessen hat. Da merkt er, worauf es ankommt im Leben, und er krempelt so manches um. Viele erfahren zum ersten Mal, dass sie überhaupt wahrgenommen werden und angenommen und als Mensch respektiert. Andere reiben sich an ihm. Der politischen und theologischen Elite gehen in der Diskussion so manches Mal die Argumente aus. Und man muss zugeben, ob man will oder nicht, das, was Jesus sagt und lebt, hat eine Wahrheit in sich, die man nicht widerlegen kann. Er bringt manches althergebrachte Denkgebäude ins Wanken und stellt manche Doktrin in Frage. Und für wieder andere ist er damit auch eine Bedrohung, weil seine Art und sein Anspruch so manches Machtgefüge in Frage stellt. Aber keiner und keine kommt an ihm vorbei. Bis heute. 3 Jahre lang war Jesus ein Thema in der öffentlichen Debatte in Israel, bis er dann aus politischen Gründen beseitigt wird. Aber man wird ihn nicht los. Denn in Jesus hat Gott selbst sein Volk besucht. Und so konnte auch der Tod ihn nicht festhalten, und er ist auferstanden und er ließ es Pfingsten werden. Und so ist er nach wie vor da für seine Menschen, bis hier und heute. Und er baut seine Gemeinde, die von ihm erzählen und verkündigen soll, mit Wort und Tat. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden aus ihrem manchmal so ziellosen und verlorenen Leben und dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit seiner Liebe auch zu ihm kommt. Seine Kraft verändert bis heute Menschen und Situationen. Und so gilt die Verheißung des Jesaja von damals uns allen, im Großen wie im Kleinen, gesandt, um gute Botschaft zu bringen. Das, liebe Gemeinde, das darf und soll auch unser Programm als evangelische Christen in unserer neuen, jungen Kirchengemeinde sein. Gesandt, um gute Botschaft zu bringen in Wort und Tat. Am Volk Israel haben wir gesehen, und wir können es heute immer noch sehen, wie Gott sein Land, sein Volk, durch alle Gefahr und Bedrohung hindurch trägt. Wir dürfen wissen und haben es vielleicht auch schon selbst erfahren, er ist auch bei uns, in allen Höhen und Tiefen, die die Zukunft für uns bereithält. Das hat er uns versprochen, und wir können es an so vielen Dingen doch auch erkennen. Ich wünsche uns, dass wir das neue Jahr mit dieser Hoffnung und Gewissheit angehen. Wir sind geliebt, aber wir sind auch gesandt, um gute Botschaft zu bringen. Amen. Fröhlich soll mein Herz springen, vom Lied Nummer 36 singen wir. Und jetzt aufpassen, die Strophe 1, 3 bis 5 und 12. Nummer 36, 1, 3 bis 5 und 12. Mal sehen, ob wir es hinkriegen.